Beetlejuice, Beetlejuice, kein einziges Mal mehr darf man diesen Namen aussprechen. Und was in dem neuen Beetlejuice-Film alles so geht, haben Johannes und ich uns diese Folge angeguckt. Ja, ich weiß, wir waren lange Zeit weg, aber jetzt sind wir wieder da, denn wir haben neben Beetlejuice, Beetlejuice auch Geheimtipps wie The Substance. Wir haben uns Der wilde Roboter angeguckt und Johannes ist ganz tief in Zack Snyders Portfolio eingetaucht. Ihr wollt wissen, was Zack Snyder sonst noch so macht, neben seinem großen Netflix-Epos. Das erfahrt ihr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 229 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes.
Hallo.
So, und wir sind wieder zurück. Wir haben ein bisschen was aufzuholen. In der letzten Folge ist ja so, ich meine, wir haben ja ein bisschen vorproduziert, sind ein paar Sachen rausgekommen. Jetzt sind wir wieder live dabei. Und ja. Die Frage ist, wie wollen wir das Ganze aufrollen? Ja, wie wollen wir da durchgehen? Ich habe einen Kinofilm, der ist jetzt schon länger her. Oder was heißt, der kommt noch raus. Aber haben wir uns auch schon darüber unterhalten? Du hast Filme, Serien. Wir haben aktuelle Kinofilme. Wie machen wir es?
Ja, erstmal den aktuellen Shit. Und Dann können wir gerne den Sneak-Shit. Erst die Filme, dann die Serien. Und dann ist es durch.
Okay, ich sehe gerade. Ist der, läuft der schon? Ich würde reden über The Substance.
Der hat einen Start bekommen, aber nur in ausgewählten Kinos.
Ja, am 19., ne?
Und der lief halt auf dem Fantasy-Filmfest.
Okay, dann rede ich mal einmal über The Substance. Ja, The Substance ist ein Horrorfilm, wer hätte es gedacht, mit Demi Moore in der Hauptrolle. Und es geht in dem Film darum, dass Demi Moore so eine Prominente ist. Ja, also eine prominente Darstellerin, Schauspielerin, die anscheinend sehr berühmt geworden ist mit so Aerobic-Videos, also unter anderem auch als Schauspielerin, aber auch mit diesen Aerobic-Videos aus den 80ern, weißt du, wo Leute in hautengen Klamotten vor irgendwelche Gymnastikübungen machen. Und zu Musik tanzen und die Leute vom Fernseher können es dann nachmachen. So.
Daft Punk, ne? Daft Punk Musikvideo. Sehr erfolgreich gewesen.
Das Problem ist, sie altert halt und sie ist nicht mehr in diesem Showbusiness, ist sie zu alt, ja, für die Produzenten. Sie ist nicht mehr sexy genug, sie sind auf der Suche nach was Neuem, ja, was Jüngerem. Und sie wird so ein bisschen aussortiert, obwohl sie halt extrem erfolgreich war, aber jetzt halt nicht mehr ist. Und ich finde es ganz schön, der Film beginnt nämlich damit, dass wir sehen, wie so ganz frisch der Walk, dieser Star, eingemauert wird auf dem Walk of Fame. Und wie dann Jahre ins Land ziehen und da am Anfang noch Leute Fotos von machen und irgendwann halt die Betrunkenen drüber gehen, draufreiern und irgendwelche Putzservices drüber wischen. Und der halt so ein bisschen abgeranzt aussieht. Und Demi Moore kriegt dann aber einen mysteriösen Brief, also Elizabeth Sparkling heißt die, glaube ich. Elizabeth Sparkle kriegt dann einen anonymen Brief, da drin steht, ja, willst du wieder, dass du jung bist und alles toll ist? Dann probier doch The Substance.
Also und, wie so eine Werbung verkleidet?
Ja,
also
für so eine
Influencer
schon so
Kritik.
Also sie ist eigentlich bei einem Doktor und da ist ein junger Arzthelfer, also gar nicht der Arzt, sondern Arzthelfer, der sagt dann, ja, sie könnten in das Programm passen. So ein bisschen kryptisch. Und dann kriegt sie auch eine sehr kryptische Nachricht, wo alles so sehr, sehr minimalistisch ist, sondern steht einfach nur so Substance drauf und dann sie wollen wieder jung sein. Probieren Sie The Substance. Und kommen Sie da und dahin. Mehr Informationen gibt es nicht. Und dann kommt die, überlegt sie sich's auch, geht, ruft unter dieser Nummer an und die sagen, ja, kommen Sie da und dahin. Und Ja, es ist in so einem super Hinterhof, alles abgeranzt und da ist halt so eine ganz kleine Tür, wo sie halt fast schon durchkriechen muss. Und da ist dann einfach ein super steriler Raum mit Schließfächern, die nummeriert sind. Sie hat eine Nummer und einen Schlüssel bekommen und da nimmt sie halt dieses Päckchen raus. Genau, okay. Und dann beginnt der ganze Albtraum im Grunde. Wir sind nämlich im Bereich des Buddy-Horrors.
Und oh, bitte nicht zu viel weg, ich möchte ihn auch noch sehen.
Ich möchte gar nicht zu viel wegnehmen. Auf jeden Fall, ich will auch gar nicht sagen, was diese Substanz macht. Sie führt auf jeden Fall eine Verjüngung hervor, das ist auch das Hauptthema natürlich. Und arbeitet aber auch gleichzeitig mit dem Thema jünger werden und gleichzeitig Verfall extrem stark. Und dieser Film schafft es, also der hat so ein ganz, das ist so ein ganz verspielter Film, der ganz viel mit Kamera arbeitet. Also es gibt diesen Produzenten, gespielt von Dennis Quaid.
Quaid,
der spielt, der spielt hier Harvey, der Produzent. Und es gibt eine Szene, da fliegt sie sozusagen raus oder sie sitzen zusammen am Essenstisch und er isst Kalamari oder irgendwelche Meeresfrüchte und die Kamera zoomt so richtig auf seinen Mund ran. Und der Typ ist auch so ein bisschen, der spielt diesen super, also im Grunde Harvey Weinstein schmierigen Typen und er schmatzt halt und die Meeresfrüchte werden in seinem Mund zerdrückt und sein ganzer Mund ist fettig und die Kamera zoomt da so unfassbar nah drauf und ist alles eklig. Und man ist so richtig angewidert direkt von der Person, obwohl sie noch gar nichts gesagt hatte in dem Moment. Und damit arbeitet der Film und gleichzeitig haben wir dann halt irgendwelche, diese Videos, die dann gedreht werden, diese Aerobic-Videos, die halt unfassbar sexy gefilmt sind. Als wenn jemand auch mit Erfahrung im Werbebereich diesen Film gemacht hat, ist ja von Coeli Farget, ich kann den Namen überhaupt nicht aussprechen. Das ist eine relativ junge Regisseurin, die hat Revenge gemacht. Der lief auch schon mal auf dem Fantasy-Filmfest.
Yes.
Also sie macht relativ viel, auch Beyond Blood. Also die sind in dieser Horror-Richtung unterwegs. Und die inszeniert diese Videos so unfassbar sexy. Auch diesen Sprung dann, sie versucht dann natürlich auch in der Jetztzeit das Ganze groß zu ziehen mit ihrem jüngeren Ich.
Na, und ich meine, ich glaube, die waren ja auch so gefilmt, ne?
Ja, das ist und ja hier ist es aber nochmal auch diese Kamerafahrten, das ist halt, da zieht dich fast wie in so einem Bann. Die arbeiten halt sehr viel mit Entfernung und Nähe, auch mit so dynamischen Kamerafahrten, wo die Kamera halt nicht gerade drauf hält, sondern so mit den Kurven arbeitet. Also ein super stylischer Film und der eskaliert dann immer und immer weiter und das sowohl im Buddy-Horror-Bereich als auch im wie eklig sich die Leute eigentlich verhalten und das Ende könnte für viele Leute ein Break sein, ich will auch gar nichts sagen, bloß da dreht der Film komplett frei, da dreht er komplett ab. Also für viele könnte das zu, hatten wir häufiger schon die Diskussion, zu krass, zu drüber sein, aber ja, am Ende geht er komplett hin.
Ich mag ja eigentlich, wenn die wohl so ein bisschen ausrasten.
Ja.
Du, ich hab in diesem Horrorbereich, in diesem kleinen Horrorbereich, ganz häufig Filme gesehen, die dann den irgendwie Sack zumachen und den sicher nach Hause bringen wollen, den Film. Und das enttäuscht halt nur, wenn nichts kommt.
Ich fand es halt witzig. Dabei ist. Ich würde sagen, die ersten 80% sind so super ernst. Also schon, was heißt ernst? Aber ich als Horrorfan musste viel lachen. Ja, weil der ist auch schon. Am Anfang ist er sehr ernst und dann kommt er aber in so eine Richtung, wo immer mehr Humor spielt und am Ende musste ich wirklich laut lachen. Das war wirklich. Der ist ein toller Film. Also hat mir super, super gut gefallen. Ist wahrscheinlich auch einer meiner Top 5 des Jahres. Ist schon, ja, also ist sehr horrorlastig, meine Top 5, auch wenn Longleg schon drin ist.
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass dieses Jahr auch, ich habe da vor kurzem mal raufgeguckt, ich war nicht so begeistert bis jetzt von diesem Jahr.
Nee, aber gerade bei Horrorfilmen, vor allem die stylischen Horrorfilme, Longlegs hat ja auch so eine Art der Inszenierung und Kameraführung und das macht dieser Film halt komplett eine andere Art, aber dieses man macht mehr als nur ein Gimmick. Ich will jetzt gar nicht sagen, jetzt zum Beispiel ein Smile 2, der wird auch gut sein und wird wahrscheinlich auch seine Kniffe haben und auch so ein Smile 1. Aber gerade dieses Verspielte, der Regisseur tobt sich so ein bisschen aus. Das fehlt mir bei solchen Filmen häufig und das hast du halt hier.
Mhm. Ja. Ach Gott. Ja, vielleicht ist es der Film, den ich aber nicht so gucken kann.
Und gerade, ich find's gerade witzig, weil ich gucke ja ab und zu mal in die Rezension bei Google und da schreibt jemand, The Substance ist zwischen Neon Demon und Die Fliege.
Ja, Hammer. Fuck. Ja, cool. Ja. 21.30 Uhr heute. Oh, ich habe keinen Bock, da hinzufahren. Ich guck gerade, wo kann ich den denn schauen, den Film?
Läuft der bei uns?
Ja, in der Kurbelkiste. Wo ist auch sonst?
Ja, natürlich.
Ja, wenn der bei uns im Kino lief, würde ich hinfahren. Oh, Love Lies Bleeding kommt auch nochmal.
Der
Wie lange dauert
extrem das? Lange. 2 Stunden 20.
Oh.
Also schon, der geht schon ab. Aber der war
extrem. Ja, ich sehe gerade am Samstag, 28. Sepp, kommt um 20.30 Uhr The Substance. Und um 22.15 Love Lies Bleeding in Englischen mit Untertitel.
Okay.
Ich dachte so, aber nee, ich glaube.
Ist halt anstrengend, ne?
Ja.
Also die Strecke ist am
Sonntag.
Pardon,
Sonntag. Nee, ist doch ein Samstag. Sorry, ich habe mich verguckt. Ja, die Liste, also die Internetseite von der Kurbelkiste ist. Die funktioniert. Die ist einfach, simpel. Aber die ist nicht sehr übersichtlich.
Das stimmt.
Ja. Aber ist trotzdem cooles Kino.
Meiner Meinung nach das beste Kino, dass ich.
Die Kurbel. Ach, die Filmpalette. Auf der Filmpalette lasse ich nichts kommen.
Alter, die Filmpalette, da könnte ich jetzt, meine ich, mal wieder vorbeischauen, was es da so gibt. Vielleicht muss ich da nochmal einen Besuch abstatten. Ich bin jetzt nicht mehr so weit entfernt.
Ja. Das war trotzdem einer meiner liebsten Kinoerfahrungen in der Filmpalette in Köln.
Ey, die haben genau die gleiche hässliche Seite wie die Kurbelkiste.
Ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, wir machen für euch die Internetseiten.
Ey, da läuft auch The Substance.
Hammer. Also Filmpalette,
Keins Hammerladen. Was hinten ist? Was war das denn nochmal?
Das ist dieser Film von, ist das nicht der von Yorgos Lanthimos?
Ach, das war ja, genau. Ja, bei uns
lass mich nicht im lügen.
Kino so? Vor kurzem The Apprentice. Da war ja dieser Donald Trump-Film.
Stimmt, da habe ich was.
Der interessiert mich total. Den habe ich leider verpasst in der Sneak. Aber den möchte ich mir auch nochmal angucken, The Apprentice.
Ja. Alter, ohne Scheiß, The Apprentice. Ich habe da auch nur den Trailer von gesehen. Aber Sebastian Stan. Der Junge. Der hat aber was drauf. Ich hab lange gebraucht, um den zu erkennen. Und das ist eigentlich komplett klar, wenn sobald du dir immer denkst, ja klar, das ist Sebastian Stan.
Mhm.
Siehst ihn sofort, aber ich hab lange gebraucht, ihn zu erkennen. Naja, gut. Dicke Kerl.
Ich weiß gar nicht, wann er rauskommt. The Apprentice soll kommen.
Ja.
Hat auch gar kein Kino-Release.
Also bei mir steht einfach nur 2024. Hammer. 17. Oktober? Passt das?
Könnte kommen, steht bei Google.
Google steht hat immer bei recht. Google, genau.
Google hat immer recht. Naja, wir gucken mal.
Apropos, wenn wir schon mal bei Filmen sind, hast du diesen 2073 gesehen? Trailer dafür?
Nee.
Ich glaube, der hat, also nach Google kommt der am 3. September, also ist schon draußen.
Das war dieser Postapokalypse-Gedöns?
Ja, das ist so eine so auf Dokumentation gemacht. Also der zeigt dokumentarisch einfach, was jetzt abgeht und zeigt dann pseudodokumentarisch, was halt 2073 Auswirkungen davon sind. Und ich habe den Trailer, Genau, ich habe den Trailer gesehen und der zeigt halt nicht eine Utopie, sondern halt eine Dystopie. Und das sieht so düster aus. Ich weiß nicht, ob ich den Film mir angucken kann und danach nochmal weitermache, aber jo, das sieht...
Also anders als der wilde Roboter, der lebensbejahend ist, ist das eher... Wir schaffen es nicht.
Ja, das ist so, guck mal, das wird gemacht und wenn das nicht anders gemacht wird, dann sieht das in so und so vielen Jahren halt, ist das daraus entstanden. Und nur weil ihr nicht gehandelt habt, nee. Also, ich weiß nicht, das ist...
Kommt
ich habe keine Ahnung.
Vielleicht können wir den ja sogar zusammen gucken an dem Tag. Das ist, da sind wir unterwegs, das, auf der Messe.
Nee, 3. September ist schon gewesen.
Der ist schon draußen.
Der ist schon draußen, ja, anscheinend. Nach,
Wo kann ich den denn gucken? Stimmt.
Ja, das ist eine gute Frage.
Wo Film?
2073 heißt der. Der lief auch der schon.
Der lief auf jeden Fall auf dem Filmfest. Aber
genau, ich hab da einfach einen Trailer zu gesehen und dachte mir so, jo, cool. Also wenn ich mal richtig depressiv werde.
Der ist gar nicht auf dem Schirm.
Ja. Nee, wie gesagt, weil ich da ihn vor kurzem gesehen habe, dachte mir so, können wir mal drüber sprechen, wenn der irgendwann mal da ist.
Gut.
Falls du Senna gesehen hast, die Dokumentation ist vom gleichen Typen.
Nee, Senna habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, obwohl die auf meiner so Liste steht, weil ich bin ja ein riesiger Motorsport-Fan.
Genau. Und die soll halt auch richtig sein, die.
Ja.
Du. Na gut. Sollen wir dann den wilden Roboter besprechen? Oder hast du noch was? Oder, nee, Beetlejuice erst,
Beetlejuice, ne? Wir müssen ja den Mann aus der Hölle holen. Ist der Hölle Zwischenwelt? Keine Ahnung.
Dem Tod. Keine Ahnung.
Also Toten aus dem Zwischentotenreich. Gut. Lass uns über Beetlejuice reden. Oh, jetzt habe ich ihn dreimal gesagt. Das ist der neue Tim Burton-Film. Und Tim Burton, den kennen wir ja vor allem wahrscheinlich wegen dem ersten Beetlejuice. Der hat ja sogar mal Batman gemacht. Also die.
Ja. Und also du meinst Tim Burton.
Tim Burton, ja.
Und weiß nicht, der Beetlejuice kam vor dem ersten Batman, meine ich. Ich habe den ersten Beetlejuice.
Kam vor dem ersten Batman, ja.
1988. Ich hab den ersten Beetlejuice vor 100 Jahren gefühlt mal gesehen und erinnere mich an gar nichts mehr. Deswegen war das vielleicht gar nicht so smart, dass ich da so blind nochmal reingegangen bin. Aber, ja.
Ja, bei mir ist das genau das Gleiche. Ich fand, Tim Burton war für mich immer ein richtig... Also, Tim Burton hat für mich immer die Magie des Kinos tatsächlich transportiert. Weil ich fand seine Filme immer so schön fantasievoll.
Aber so gritty. So grau. So düster fantasievoll. Nicht so
gewissen Witz. Also er hatte immer genug Witz in seinem Film. Ich fand, während andere mittlerweile immer mehr Richtung Realismus geht und Method Acting und alles muss perfekt sein, waren seine Filme halt immer nicht perfekt, aber halt hatten Spaß, waren trotzdem halt gewisse Düster, waren halt nicht dieses alberne Kindliche, sondern hatten immer noch ein bisschen erwachsenen Schliff. Und es kommt ja einer meiner Lieblingsfilme, kommen ja von ihm, Mars Attack. Hat er ja gemacht. Bin ich ein riesiger Fan von. Und keine Ahnung, wenn man bei ihm reinguckt, Charlie und die Schokoladenfabrik, der von 2005, wo Dingens unfassbar gruselig ist.
Big Fish. It's all about Big Fish.
All about Big Fish.
Ja, Sleepy Hollow ist, glaube ich, auch von ihm.
Sleepy Hollow ist von ihm. Ich fand auch Alice im Wunderland, eigentlich seinen letzten guten, großen Film. Dark Shadows habe ich nie gesehen. Und
halt sein bekanntestes Werk, würde ich mal behaupten. Oder zumindest sein most calledes Werk ist ja eindeutig Nightmare Before Christmas.
Ja.
Vielleicht noch, wie heißt er, der Edward?
Edward mit den Scherenhänden.
Genau, der auch noch. Aber für mich ist es Big Fish.
Ja, also der hat auf jeden Fall richtig schöne Filme gemacht, aber irgendwann ist der so abgedriftet in so ein komisches Kino. Also, keine Ahnung, die Insel der besonderen Kinder, Dumbo.
Dumbo, Dark Shadows auch shit.
Ja, keine Ahnung. Da hat er mich komplett verloren und er hat ja selber mal gesagt, er hat irgendwie komplett auch in der Zeit den Spaß am Kino verloren. Und erst indem er Wednesday die Serie wieder gemacht hat, ist bei ihm so ein bisschen das, da hat er sich gedacht, ja, eigentlich, warum nicht? Ich kann auch eigentlich noch gutes, spaßiges ja. Kino. Und Jen Ortega mag ich auch, mit der kann ich gut arbeiten. Aber einfach
ja, wahrscheinlich ist es, ne? So, das ist meine Helen Bonham Carter in Jung. Die kann ich auch noch so edgy, goth-mäßig
ja,
Design und darstellen.
Perfekt für meine Filme,
die lächeln nicht. Ja, ich weiß nicht, ich würde den Jenna Ortega ist, also die hat ihren Erfolg geholt mit Wednesday?
Ja.
Wednesday.
Ja.
Und hat in halt anderen Filmen gezeigt, auch dass sie krass schauspielert. Also nicht nur in Wednesday, ist ja eher kalt. Da ist ja nicht. Da gehört auch viel zu, aber.
Witzig ich kann ist, mir gut ja vorstellen, bei, dass. Sie hat ja auch bei X mitgespielt.
Ich kann mich gar nicht ja, aber da war ja nur die Kamerafrau, die dann. Oder Tonfrau, die dann so ein bisschen. Ja. Ja. Gut. Ja. Die hat auch in mehreren Filmen mitgespielt. Aber so richtig erinnere ich mich eigentlich nur an Scream-Reihe und halt dann in Wednesday. Ja, genau. Und dann halt alle anderen Filme, die danach kamen, die dann mehr. Wo ich sie dann mehr mitbekommen habe.
So was wie Miller's Girl haben wir jetzt nicht gesehen, aber.
Jo, ja. Aber der soll ja auch furchtbar sein.
Ja, der soll auch furchtbar sein.
Nee, wie heißt der Amoklauf-Film? Weißt du? Ist das der The Life After? Ich glaube, The Life After war es.
Amoklauf-Film?
Ja, die hat in einem Amoklauf-Film mitgemacht. Also da geht's nicht um. Da geht's um eine, die einen Amoklauf überlebt hat.
Ah, also, wie die dann damit klarkommt.
Indoor ist genau. Genau. Die Freundin verloren dabei. Er hat sich auf der Toilette versteckt. Und da zeigt die dann nochmal, dass die ihr Handwerk versteht.
Ja,
und jetzt? Also Jenna Ortega kann man viel zu erzählen. Ist ziemlich beliebt momentan. Verdient.
Ja, ich meine, wir haben auch noch Michael Keaton. Monica Bellucci, wir haben Willem Dafoe, also wir haben schon große Leute dabei.
Winona Ryder ist auch noch dabei.
Ja.
Aus dem alten Cast, ja.
Ich meine, Danny DeVito ist auch dabei.
Stimmt.
Ja. Da sind wir. Ich wollte es nicht alle aufzählen, aber auf jeden Fall viele große Leute und Beetlejuice geht im Grunde setzt da an, dass wir halt eine neue Riege an Leuten haben. Wir haben immer noch Lydia Deetz, die am ersten Teil mitspielt. Das ist jetzt die Mutter von Jenna Ortega. Die spielt Astrid Deetz. Und sie glaubt eigentlich gar nicht an die ganzen Sachen, die ihre Mutter erzählt. Sie ist ja so ein Medium, sie hat auch eine eigene Show. Und ist auch zusammen mit einem Produzenten und ihr Vater stirbt.
Stimmt, ja.
Ja.
Der Vater von wie heißt sie? Lydia?
Lydia, hattest du gesagt. Lydia Deetz, ja. Der stirbt. Ja. Der wird von einem Hai gefressen. Im Mittelatlantik, keine Ahnung. Und jetzt müssen die zur Trauerfeier. Und bei dieser Trauerfeier findet Astrid Deetz heraus, scheiße, die Unterwelt existiert. Und gerät da in Machenschaften, in die sie eigentlich gar nicht geraten will. Und jetzt muss sozusagen ihre Mutter mit der Hilfe von Beetlejuice, der selber ein Problem hat, mit einer seiner Ex-Frauen, Dolores, müssen sich retten. So, ist auch super irrelevant eigentlich die Geschichte. Also im Grunde, die müssen in die Unterwelt und müssen da die Tochter retten. Punkt. Alles, was in der Oberwelt an Geschichte passiert, ist so meh. Würde ich mal sagen.
Ja.
Also,
ja,
zweckmäßig.
Zweckmäßig, genau. Es gibt ein paar nette Momente, aber eigentlich ist das immer so, wir haben so eine kleine Prämisse aufgemacht und die handeln wir auch noch relativ schnell ab. hier wird jetzt nicht irgendwie ein riesen Stunt gefahren. Die Probleme werden schnell gelöst, sagen wir mal so.
Genau.
Ich meine, auch das Ende ist relativ klack und gelöst. Mehr
ich meine, allein die vermeintliche Bösewichtin, die Dolores, ja, die kommt am Anfang einmal vor, dann ist sie gefühlt, kommt sie einmal im Mittelteil noch mal ganz kurz vor, ist sonst nie wirklich zu sehen und am Ende kommt ja, sie dann und dann
vorbei. Macht vor allem dem immer dasselbe, genau, saugt irgendwelche Leute aus, aber wie gesagt, das soll ja auch einfach nur Fun machen, Fun of Fun. Und ich meine, jedes Mal, wenn Willem Dafoe seine komische Detective-Schauspielernummer abzieht, hab ich sehr viel Spaß gehabt. Jedes Mal, wenn Mike Keaton spricht wie so ein, ja, keine Ahnung, wie will man benennen. Ich hatte sehr viel Spaß mit diesem Film. Er reißt jetzt hier keine Bäume aus. Er ist auch nicht irgendwie die Neuentdeckung, aber er hat so ein handgemachte Effekte, weißt du, so Sockenwürmer, die man hier kennt.
Dann hat man Stop-Motion-Elemente drin.
Genau. Das macht alles sehr viel Spaß. Ich glaube, gar kein CG, lass mich nicht lügen. Ich glaube, ein bisschen CG ist drin, aber geht gen Null. Alles sind Kostüme oder irgendwelche Stop-Motion-Figürchen oder Kameratricks. Oder ist glaube ich, gar kein CGI drin, oder?
Ich glaube nicht. Also alles auch vor allem
ist das eine Bildbearbeitung.
In dieser Unterwelt ist wunderschönes Kostümdesign, nette kleine Ideen. Deswegen, das ist einfach so ein schöner Film mit Herz und ich glaube, das ist auch ein sehr guter Film, den man mit der Familie gucken könnte zu Halloween.
Ja. Gut, aber die Kids sollten schon ein bisschen Alter haben, weil das ein bisschen härter manchmal wird. Also nichts für die ganz Jungen.
Nee, aber so mit so Teenagern oder Jungen.
Ja, so. Die 12 geworden sind. Da, ein bisschen davor, ein bisschen danach. Ja, sehr viel Spaß damit gehabt. Ich freue mich tatsächlich auf Wednesday 2.
Ja, ich freu mich, dass Tim Burton wieder zurück ist mit guten Filmen.
Ja, genau. So ein bisschen einfach seine Sache durchziehen kann. Keine Ahnung, ob der erfolgreich wird, weil ich hätte nie gedacht, dass man irgendwie nochmal einen Beetlejuice benötigt. Aber er macht ja Spaß. Er hat sich ja verdient gezeigt.
Ja, ich glaube, er wird jetzt so, ich glaube jetzt in der Herbstzeit wird er, glaube ich, ziemlich gut performen. Ist ja momentan auch nicht wirklich was, wogegen der kämpfen müsste, ne?
Ja, ja, schon angesprochen, dass ich dieses Jahr nicht so geil fand an Film. Da musste man schon ein bisschen mehr graben. Kann sein, dass halt jetzt hier die Corona-Geschichte ist, die Schauspieler und Drehbuchautoren Streiks, dass sie alle so ein bisschen nachwirken, kann alles sein. Ja. Mal gucken. Ein paar gute Filme kamen ja dieses Jahr schon raus. Und den würde ich auch noch unter spaßig packen und lohnenswert.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, was noch groß kommt dieses Jahr. Also es kommt bestimmt noch richtig. Also es kommt jetzt hier Joker.
Joker, genau. Das war's, mehr weiß ich auch nicht.
Ja, das ist so das Einzige, was mir einfällt. Komm,
da kamen noch ein Haufen kleine Horrorfilme, die ich alle nicht geguckt habe.
Ja, okay, aber das ist ja immer.
Ja. Da ist auch ein bisschen meine Schuld. Hätte ja auch mehr ins Kino gehen können.
Ja.
Aber ich gebe momentan viel zu viel Geld für Sachen aus. Deswegen.
Ja, da muss gespart werden.
Da muss an allen Enden momentan gespart werden.
Gut. Ja. Dann, Beetlejuice könnt ihr euch gerne angucken. Hat Spaß gemacht. Und lasst uns weitermachen mit einem Film, der auch Spaß gemacht hat. Der wilde Roboter.
Yes.
Eine DreamWorks-Produktion, ein Animationsfilm. Ganz kurz zusammengefasst von der Geschichte her, es geht um einen Roboter namens Woz, um genau zu sein, Wozom-Einheit 7134. Der fliegt aus Versehen bei der Auslieferung vom Frachter und landet auf einer Insel ohne menschlicher Zivilisation. Und da er darauf programmiert ist, eigentlich seinen Besitzern zu helfen, rennt er über die Insel und ja, möchte Aufgaben erfüllen, merkt aber bald, dass die Tiere nicht so Bock auf ihn haben. Ja, die fühlen das irgendwie nicht so, dass er da unten durch die Gegend läuft. Und kurzerhand denkt er sich, okay, um den Tieren zu helfen, muss ich erstmal deren Sprache lernen, lernt deren Sprache und findet dann in einem Entenküken seine Aufgabe, denn die Eltern vom Entenküken sind weg, das Entenküken ist allein und jetzt muss er oder Gänse? Ich weiß gerade gar nicht. Ist eine Gans? Ich glaube, es ist eine Gans, ne? Ist gar keine Gans.
Ja.
Ist eine Gans.
Und tut aber nicht zur Sache.
Ist egal. Ist ein Flugvogel. Und
der auch schwimmen kann.
Seine Aufgabe ist jetzt, dass sein Behütungsobjekt überleben muss. Ja, es muss Essen bekommen, es muss den Winter überstehen, es muss am besten auch noch, wenn die Flugzeit losgeht und die ganzen Gänse Richtung Süden, muss die Gans fliegen können, damit er mit den anderen Gänsen in den Süden fliegen kann. Und zusammen macht er das mit einem Fuchs, den er kennenlernt, der eigentlich erst
Sein Küken fressen wollte.
Und dann macht er ihm den Deal. Also der Deal ist im Grunde, gib mir die ganze Zeit was zu fressen und ich helfe dir mit deinem blöden Küken. Gut, das ist die Grundprämisse von der wilde Roboter.
Genau. Sein der Roboter, ich finde der Roboter ist aber, der ist halt eher weiblich gelesen, ne? Die übernimmt halt eine Mutterrolle und hatte halt eine weibliche Synchronsprecherin. Deswegen kann man diesen Roboter also geschlechtslos lesen, aber sie fungiert eher weiblich. Falls es irgendjemanden interessiert. Es geht ja auch um Elternschaft oder Mutterschaft im Genauen.
Ja, ich finde es ganz interessant. Der Film macht ja, also andere Filme, vor allem Pixar-Filme, versuchen ja immer so eine Emotion in den Vordergrund zu stellen. Keine Ahnung, du hast bei Inside Out 2 geht so ein bisschen darum, also Erwachsenwerden ging auch im ersten Teil drum, aber so ein bisschen Zugehörigkeit in der Gruppe. Weißt du, also ne, alte Freunde und neue Freunde. Also da gibt es immer einen. Und hier geht es halt wirklich, hier passieren mehrere Sachen. Also wir haben hier Erwachsenwerden, Mutterschaft. Wir haben auch dieses Zugehörigkeit in der Gruppe, wenn man vielleicht so der Außenseiter ist. Und wir haben gleichzeitig auch noch dieses Thema auf dieser Insel, kommen wir gleich auch noch bestimmt drauf zu sprechen, sind halt Tiere und Tiere fressen sich untereinander. Und es gibt dann aber den Moment, wo die Tiere halt zusammenhalten müssen, also dieses Thema Zusammenhalt.
Mhm.
Und dafür geht der Film auch über den Weg, okay, man trennt sozusagen die Erzählpfade und erzählt simultan zwei Geschichten gleichzeitig in der Mitte des Films. Ja.
Also ich war, weiß nicht genau, ob der Film, also der Film will nicht in, ich weiß, wenn du Natur im Vordergrund stellst, ne, die bringen ja jetzt hier irgendwie die moderne Zivilisation, die Menschen, die sich schon komplett abgekoppelt haben mit dem Roboter, und Menschen spielen halt überhaupt keine Rolle.
Genau, wir wissen bloß, da muss irgendwas passiert sein, weil es wird angedeutet, dass zumindest die alte menschliche Welt kaputt ist und die Menschen sich in so komischen Kuppeln zurückgezogen haben.
Genau, und die Tiere bleiben halt unter sich, die Tiere sind halt, das ist die Wildnis, die wird von den Menschen nicht berührt, vor allem diese Insel nicht, da gibt's gar nichts. Und ich kann, das ist super dämlich, weil es ein Kinderfilm ist, aber ich sehe die ganze Zeit, weißt du, der baut ja irgendwann, im Laufe baut er so eine Startrampe. Und mein erster Gedanke ist so, Wie du findest in Minecraft eine geile vom System erschaffende Welt und ich will die nicht kaputt machen. Und dann kommt irgendein Lappen hin und baut dir so eine hässliche, riesige Startrampe über die komplette Insel. Ich denke mir so, ach, du versaust alles. Und baut da so Häuschen hin und
aber das macht ja auch Sinn, weil der Roboter emanzipiert sich ja im Grunde von seinem Schöpfer. Also der Roboter wurde ja vom Menschen erschaffen und die Menschen haben ihm auch seine Aufgaben gegeben. Und mit der Zeit löst er sich ja davon.
Ja, aber der bringt diese...
Und diese hässliche Rampe kann er ja nur bauen, weil die Menschen ihm gesagt haben, wie man so eine hässliche Rampe baut. Also das weiß richtig. Er ja nur, weil er es von den Menschen weiß.
Richtig, aber mein Gedanke war nur so, ja, du bist ja da im Leben von den Tieren, du kannst ja da die Existenz von denen nicht verändern. Und dass die Natur halt hart ist, sollte man halt wissen. Klar, es hat auch einen Kinderfilm.
Ja, deswegen fand ich das gut, weil gerade am Anfang, da wird hier nicht dieses Pixar-mäßige
Tiere überleben mal.
Immer und das ist immer kurz witzig und da wird auch angedeutet, dass Tiere fressen, aber es passiert nie. Aber hier wird schon zumindest gezeigt, ja, Tiere sterben auch.
Ja, es gibt eine Szene, wenn man da im richtigen Moment mal kurz aufpasst, dann kann man schon relative Härte sehen. Ja, aber ich keine Angst, das ist nur so eine Sekunde, nicht mal.
Also, ich meine, das ist ja immer noch nicht explizit. Also wir sehen jetzt nicht, wie da ein Hase gehäutet wird und die Organe rausgenommen werden.
Nein.
Aber ich meine, für so einen Kinderfilm und so einen Animationsfilm ist es schon härter.
Ja.
Das fand ich eigentlich ganz gut.
Was ich auch bei diesem Film nicht gebraucht hätte, wäre so ein Antagonist. Die bauen ja ganz zum Schluss nochmal irgendwie so einen Antagonist auf. So, klar, dass der Klimax, der muss episch sein. Den hätte ich nicht gebraucht.
Naja, der wirkte so ein bisschen drüber. Also das ist natürlich, wir halten jetzt nochmal alle zusammen, bla blub. Und dann braucht man halt so wir gegen den oder die oder das.
Mhm.
Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil der auch, also der Bösewicht ist halt böse. Ich meine, am Anfang, der wird eigentlich ziemlich gut vorgestellt. Ich finde, der hat schon eine gewisse, ne, das ist halt so ein anderer Roboter, der, wo unser Roboter gar nicht weiß, dass der böse ist.
Ja, was heißt, der wird am Anfang, das ist schon ziemlich zum Schluss, ne?
Ja, also zum Schluss, aber wenn er vorgestellt wird und der Antagonist, finde ich eigentlich ganz sympathisch, wie er eingeführt wird, bloß ja, dann ist das halt so 0815. Dann kommen halt irgendwelche bösen Roboter mit Pistolen.
Ja,
und genau. Dann so, ja, okay.
Okay. Ja, ich verstehe schon, dass du das für so eine Erzählung brauchst, so ein Climax. So ein Höhepunkt im Film. Ich hätte den nicht gebraucht. Mir hätte es auch einfach gerecht, wenn der Roboter da in die Gegend kommt und den Tieren einfach hilft. Und dann mehr oder weniger 5 kleine Geschichten entstehen, wo der Roboter halt anderen Tieren unterstützt. Der hätte jetzt auch nicht irgendwie der Retter für alle Viecher sein müssen auf der Insel.
Ja, und am Ende
gibt es so einen Freundschaft und so, aber
Endshot, ja. Er ist komplett verrostet und funktioniert nicht mehr, aber die Kinder erzählen sich noch über den coolen Roboter, der damals allen geholfen hat. Irgendwas in die Richtung hätte ich gern gesehen.
Ja, irgendwie sowas, genau. Genau, der Ende hier ist ja anders. Auch melancholisch, aber hätte ich auch so nicht gebraucht. Vielleicht ist das gut, dass das so ein Ende ist. Ja, da sollen sich mal Leute mit mehr beschaffen, die den Film halt 3, 4, 5 Mal so eine Abhandlung dazu schreiben, was diese der Roboter da auf der Insel macht und wieso das Ende so wichtig ist. Aber ich fände dort Ende, wie du es erzählt hast, genauso gut. Vielleicht so, dass man nur noch die Umrisse von dem verrosteten, vielleicht überwachsenen Roboter feststellt. Und die Kids, die sich da die Geschichten erzählen,
so ein Tierkinder. Ende, überwachsener Roboter und dann, wenn Hilfe gerufen wird, dann leuchten die Augen. So ein bisschen Bastion-Style. Ja, im Grunde ist es ja auch die Geschichte von Bastion. Ne? Ein Roboter, der für einen ganz anderen Zweck und auf einmal wird er eins mit der Natur.
Ja, auch süß. Overwatch, ne?
Ja Overwatch. Was sagst du zum Grafikstil?
Ja, war auch
Animationsstil?
Achso, ja, der sah ganz cool aus.
Da war so ein bisschen leicht verwaschen. Also während so Pixar ja so Peak-Glanzmäßig ist, so sehr ganz genau ist hier so dieses Verwaschene, die Farben gehen so ein bisschen ineinander über, so ein bisschen, nicht Aquarell, aber schon so ein bisschen wie so ein Ölgemälde.
Ich fand gut, dass der sich traut, diese riesigen Bilder zu machen. Er hat ja riesige Bilder von diesen Schluchten. Nicht immer alles Peak, bestes Wetter, sondern auch mal ein bisschen düst, ein paar Wolken am Himmel, ein bisschen düsteres Wetter. Zum Schluss wird es auch kälter. ja, ich mochte, die Insel sah Hammer aus und die Shots, die der Film kreiert hat, sie sind auch geil. Und der Style unterstützt dem ja. Sehr ja, gut.
Sehr gut. Also, für alle, die den Beetlejuice so gruselig ist, können da mit den restlichen Kindern in den Film gehen.
Mhm.
Der sollte annehmbarer sein.
Genau. Ja, Animationsfilm.
Gut.
Ganz, ganz nett.
Ich bin okay, durch. Das heißt, Feuer frei für dich.
Okay, ich habe einen Film gesehen und sonst nur Serien.
Hau raus. Lass knacken.
Okay, dann nehmen wir erstmal den Film. Dieser Film hat den tollen Titel The Deliverance. The Deliverance. The Deliverance mit Glenn Close.
Sagt
ist
mir,
ein
das
Netflix.
Der Ding ja. Sagt mir was hier, das Cover, das Poster da.
Ja, ist ein Netflix-Horrorfilm. Und meine, wenn du guckst ja immer gerne nach, was die gute Google-Rezension sagt. Ich stimme dazu.
Also kann sich nicht entscheiden, ob es ein Familiendrama oder ein Exorzismusfilm ist.
Ja. Genau das. Ich erinnere mich gar nicht mehr am Climax von diesem Film. Okay. Ich weiß nur, das dass ich in diesem Film gibt's keine krassen Kostüme oder so. Die sind halt alle einfach nur die. Und ja, da vielleicht doch ein Glenn Close sieht ein bisschen kaputt aus, aber sonst es ist nie gruselig. Der zieht diese Familiendrama-Sachen, die du schon tausendmal gehört hast, zieht der so ewig in die Länge. Dann soll das auch noch irgendwie auf wahren Ereignissen sein, wo du dir am Kopf packst. Naja, kommt von mir aus. An wahren Ereignissen von Leuten, die dich wahrscheinlich belogen haben. Ich fand's wirklich, das ist, der macht die ganze, kennst du, macht die ganze Zeit diese Probleme aus, die du schon aus tausenden Filmen kennst. Und er findet wirklich nichts Interessantes Eigenes. Gar nichts.
Also im Grunde so eine 0815 Produktionsarbeit für Netflix. Ihr habt ihr ein bisschen Geld, macht was damit.
Ja, ich bin halt reingegangen, weil ich dachte, ich kriege einen netten Horrorfilm. Und dann ist auch Glenn Close dabei. Und ja. Ich hätte ihn fast ausmachen können, aber irgendwie doch. Ich hätte es vielleicht durchziehen sollen, also einfach auszumachen.
Witzig ist, der Sohn heißt Caleb McLovin. Ich hätte kurz gedacht, der heißt McLovin. Das wär schon echt witzig. Ja.
Stell dir mal vor, dieser Charakter, diese Frau, ne, hat zwei Kinder.
Ja.
Hat drei Kinder, pardon, ich habe eins einfach ausgeblendet. Hat drei Kinder, verdient wenig Geld. Klar, sonst wird es ja auch kein Familiendrama. Dann ist sie noch irgendwie alkoholsüchtig. Die Mutter hat Krebs. Sie muss sich auch noch um die Mutter kümmern. Black Close ist übrigens die Mutter. Noch ein Problem. Ach ja, und jetzt stellt sich noch heraus, dass ihr fucking Haus verflucht ist und da ihre Kinder vom Dämon besessen wären. Und dieser letzte Punkt wird genauso abgehandelt, wie ich gerade ihn abgehandelt habe. Ja, das startet, also dieser Exorzismus-Scheiß startet das Problem. Aber der größte Teil des Problems ist halt dieses komische Familiendrama, was halt nie wirklich. Ach Gott.
Also im Grunde wollte jemand ein Familiendrama pitchen, hat Netflix gesagt, das ist uns zu langweilig. Und kurz bevor die Produzenten rausgegangen sind, hat er gesagt, aber. Ja. Die Kinder sind vom Teufel besessen und dann.
Nee, was ich mir vorstellen kann, ist einfach so, die wollten so eine Elevated Horror-Geschichte erzählen, mit so, ja, die haben diepe Probleme, weißt du, eigentlich ist da der Horror, ne, die bösen Dämonen. Aber das größere Problem ist der Alkoholkonsum. Der Mutter oder der Kapitalismus der Gesellschaft. Irgendwie so ein Scheiß. Aber natürlich schafft der Film gar keine krasse Verbindung damit zu machen. Und zum Schluss ist Jesus die Rettung. Zum Schluss wird da so eine Jesus-Nummer raus. Ja, wirklich. Zum Schluss wird da so eine Religionsfanatik raus. Und das ist einfach glaubstark und ja, Exorzismus, ne? Der gehört halt, der christliche Glaube gehört dazu. Da wird dann halt gebetet.
Okay. Ganz nach dem Motto, wenn ich stark genug an Schlangen Jesus denke, wird diese Person sterben.
Okay, ja. Habe ich da irgendwas verpasst?
Ja, das ist ein sehr schlechter Family Guy Witz. Wo ein Typ, ach so, eine Schlange und ein Baum. Wenn ich stark genug an Jesus glaube, werde ich diesen Biss überlegen. Okay, wenn ich stark genug an Schlangen Jesus glaube, wird diese Person sterben. Und dann kommt der Baum und sagt, wenn ich stark genug an Baum Jesus glaube, werden beide Personen sterben. Blitz schlägt ein, Baum fällt um auf beide. Ja, Baum Jesus!
Ach so, okay. Ja, ja, genau sowas ist es. Ich weiß nicht, warum man sich dann so, als so namhafte Darsteller sich dann für so ein...
Aber kann man skippen. Kurz und knapp kann man skippen.
Ja, okay. Nicht. Deswegen...
Deliverance.
Genau.
Müsst ihr euch nicht angucken.
Dann kann ich noch was ganz schnell abhandeln, weil du da schon mal drüber gesprochen hast. Nämlich Peacemaker.
Peacemaker, ja, yes.
Ich weiß gar nicht, wer...
Ist das endlich auf normalen Streaming-Plattform?
Ja, den gibt's, glaube ich, jetzt auf Amazon Prime.
Ja. Vorher war es auf RTL, ne? Plus. Was ja jetzt wieder Leute abonnieren, weil Stefan Raab ja jetzt nach...
Oh, RTL, da können wir gerade drüber sprechen.
Also,
ja, also, okay. Nichts ja. gegen... Ach doch, eigentlich wohl.
Eigentlich schon.
Ich wollte gerade sagen, nichts gegen Stefan Raab, aber... Wie hier Wer wird Millionär, Gottschalk, ist der halt einfach auch 10 Jahre zurückgeblieben.
Ja, das ist immer das Problem, was ich mir immer denke, bei den alten TV-Größen, bleib am besten doch zu, also entweder, du hast eigentlich zwei Optionen, entweder du sagst, ich hatte meine Zeit, ich bin fucking erfolgreich, lassen wir es dabei?
Ja, ich hab einen verdammt guten Abschluss, ich hab ein supergeiles Erbe. Alle sagen, ja, das war großartige Peak-Fernsehzeit, aber die ist zu Ende. Und jetzt kommt der wieder mit so einer Selbstbeweihräucherungsshow, wo da 3 Stunden lang nur er sich selbst einkeult auf sich, um sich dann einmal so verprügeln zu lassen.
Weißt du, woran ich erinnern muss? Es gab ja dieses Gespräch mit dieser Influencerin.
Ja.
Und dann sagt der Stefan, na, wie viele Follower hast du denn? Und dann sagt die so, ja, keine Ahnung, 2,2 Millionen habe ich. Das ist schon eine große Influencerin. Und sagt der so, ja, die habe ich in 3 Tagen gemacht.
Cool.
Und ich dachte, ich musste sofort dran denken an diesen einen, ich weiß gar nicht mehr, an diesen CDU-Politiker bei der Artikel 13-Debatte, der einfach gesagt hat, aber ich habe mehr Abonnenten als du.
Ja.
Da also, muss ich sofort dran denken, einfach. Totschlagargument.
Ja,
aber ich, keine Ahnung. Ewig gestrig, das ist halt das Problem.
Genau, jeder kann ja gerne den, wenn er den Stefan Raab so geil findet, gucken. Dass er jetzt auch noch hinter einer Paywall ist. Okay, klar, für RTL mega smart, aber.
Ich meine, verdient, ich glaube, ich habe irgendwas von 90 Millionen gelesen.
Ja, richtig, ein Haufen Geld.
Also irgendwie für 10-Jahres-Vertrag oder 5-Jahres-Vertrag.
Ich meine, wenn die glücklich wären, wenn RTL glücklich wird, dass die richtig viel Asche machen, die Leute, die den gucken, werden glücklich mit den alten Content. Und Stefan Raab ist glücklich, weil der 90 Millionen bekommen hat. Fine by me, aber ich meine, jeder, der unter 30 ist, no hard feelings. Jeder, der unter 30 ist, braucht das nicht gucken. Also wirklich, da seid ihr 5-mal durch. Und, ja.
Ja, ich hab keine Ahnung. Aber hey, ne?
Ja. Dazu.
Stefan Raab ist zurück. Uhu.
Ja, aber wir dürfen uns ja auch nicht beschweren, weil er hat immerhin von 3 Tagen 3 Millionen Abonnenten gemacht.
Ja, der hat auf mehr Instagram. Abonnenten als wir. Also wir müssen mal schön leise sein.
Ja, genau. Ja, wir dürfen gar nicht mitreden. Unsere Meinung ist nicht gefragt, solange wir nicht 3 Millionen Abonnenten mehr haben als Stefan Raab.
Ja.
Das ist doof.
Ja, die Leute gehen weiter auf RTL Plus, aber du hast dich dagegen entschieden, hast gewartet, bis Peacemaker auf Amazon Prime Video verfügbar
war. Genau. Endlich ist diese Serie befreit von schlechten Streamingdiensten, um auf einen Streamingdienst zu kommen, der Werbung jetzt schaltet. Geil. Amazon Prime hat Peacemaker gekauft und Peacemaker ist eine verdammt gute Serie. Die ist richtig witzig. Ich finde, das Intro ist der Hammer. Also ich weiß nicht, was das ist, aber es
witzig ist denn den Song habe ich in meiner Spotify-Playlist bis heute.
Das ist aber der Hammer. Ich finde, das Mysterium wird schön lange mysteriös gehalten. Also was heißt Mysterium? Eigentlich wird ja von vornherein gesagt, was stattfindet. Aber du denkst, aber
ich dir gesagt habe, ist Projekt Butterfly.
Ja, genau.
Ja.
Project Butterfly, genau das ist es. Die Adlernummer wird nicht zu lang durchgespielt. Weißt du, die hat zweimal seinen Sinn. Die ist halt ein guter Gag. Ja, das ist ein Hammer-Gag auch. Aber du kannst ja so einen Gag, weißt du, ist wie der Deadpool-Hund. Wenn du den alle 5 Minuten bringst, stört's irgendwann.
Ja.
Und der Adler, der ist so spielt manchmal im Hintergrund eine Rolle, aber eigentlich ist der nur 3-4 Mal für den Gag da. In einer 8-Folgen-Show. Ich finde, er hat ein paar coole Charaktere. Ein paar Charaktere, die du auch gerne siehst, wenn die auf Fresse bekommen, so wie der White Devil oder wie der hieß. White Dragon. Nee, wie ist der Nazi-Kerl?
Vater. Ich weiß gar nicht mehr. Robert Patrick spielt den ja.
Ja, genau.
Diese Nazi-Redneck-Gruppe.
Genau. Ich finde, die Truppe ist mega amüsant. Da wie hieß der? Peacemaker und den Namen vergessen von den Kollegen von ihnen, der so ein bisschen ein Dummer ist. Mein Kollege ist ein bisschen ein Dummer.
Ja.
Der ist. Ja, Hammer.
Ich finde, die haben es halt sehr gut geschafft, die Essenz von dem Film auf eine Serie zu übertragen. Weil die Serie hat ja auch diese Art von Humor. Und
ja, ne, die haben diesen Charakter, der diesen Humor ausgestrahlt hat, komplett kanalisiert, nur in einer gesamten Serie. Und der John Cena schafft es halt auch sympathisch genug zu sein, um den Charakter komplett auszufüllen. Und es klappt. Es ist toll. Also Peacemaker lohnt sich. Und ich glaube, von allen Serien, die ich sonst geguckt habe, mit die beste, die ich heute erwähne. Peacemaker. Ja, Hammer. Fand ich gut. Vielleicht gibt es ja noch mal eine Staffel 2. Aber theoretisch könnte die auch abgeschlossen sein. Aber du kannst auch so ein Case of the Staffel machen. Und einfach immer einen neuen Fall starten. Mit der Gruppe.
Ganz nach dem Motto, ich habe ein Friedensgelübde abgelegt, egal wie viele Menschen ich dafür töten muss.
Oh ja, stimmt. Und die ist halt extrem hart. Ja. Also hat eine richtig schön gesunde Härte. Das war toll. Dieser Tanz am Anfang, ey, da komme ich nicht drüber hinweg. Also dieses Intro, ey. Ja, John Cena ist sympathisch. Sehe ich gern.
Ja, während John Cena so ein bisschen die trottligen Rollen spielt und Batista mittlerweile schon so richtig im Kino angekommen ist, ist The Rock halt der Geldmacher.
Ja,
du hast halt genau. So dieses Triangle aus ehemaligen Westland.
Genau. Ja, ich glaube, ist noch mehr Westler? Hulk Hogan gibt's noch, aber der ist eine Lachnummer, seitdem er seinen Shirt ausgerissen hat auf der Trump-Rally.
Okay.
Aber der war immer schon eine Lachnummer, also nichts gegen Hulk Hogan, nichts gegen die Wrestling-Fans, aber doch eigentlich wohl. aber ist auch nicht meine Zeit.
In welcher Paralleldimension wir leben, dass ein Hulk Hogan auf einer scheiß republikanischen politischen Dingens sein fucking Dingens da zerreißt und der größte Trump-Fan ist.
Ja, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich wäre er Republikaner. Guck dir an, wie der ausschaut.
Obwohl man sagen, wir haben uns immer drüber lustig gemacht über die USA. Mittlerweile macht Heino TikToks, dass er gerne jemanden in Deutschland hätte, der wieder Trump ist. Er würde ja am ehesten für den Markus Söder oder den Merz stimmen. Also, ich glaube, wir sind einfach so langsam auch in Deutschland verloren.
Dann hätte ich lieber einen Hulk Hogan als Heino.
Ja, ich glaube, wir müssen auf die Insel zu dem Roboter, weit weg von der Zivilisation.
Ja, wirklich. Oh mein Gott, ist das alles traurig, ey. Ach du Scheiße. Ja, ich habe ja kein TikTok. Ich kriege ja immer nur, wer ist das? Shorts? Ne, wie heißt das? TikToks? YouTube? TikToks von dir. Ja. Gesendet, wenn es über irgendwelche Themen ist.
Ja, keine Ahnung, du scrollst halt so durch deinen TikTok-Feed und auf einmal ist der Heino und der sagt, wir brauchen mal wieder wen wie Donald Trump für Deutschland. Ich denke so, welcher Meme, was ist denn jetzt los? Welche KI-generierte Video ist das denn? Nein, es ist Heinos Official Account.
Alter, ist das traurig. Naja. Gut. Viel mehr Leute sollten viel weniger Politik machen. Das können die meistens nicht. Ich vielleicht auch, aber naja, wurscht. Ich habe noch ein paar Serien. Die werden jetzt aber, ich will nicht sagen immer schlechter, aber auf jeden Fall schlechter als Peacemaker.
Okay.
Ich habe eine Serie gesehen über ein riesiges Franchise. Über ein riesiges Franchise, das nach Teil 2 immer schlechtere Filme rausgehauen hat.
Das könnte fast jedes Franchise sein. Okay, weiter.
Aber Teil 2 war der beste der Reihe.
Terminator.
Terminator Zero habe ich geschaut. Netflix, wieder Anime, Adaption von, also eine in der Terminator-Welt, aber Japan-zentristisch. Also aus Japan-Sicht in halt Anime-Form. Der Anime-Stil ist so ein bisschen künstliches. Ich weiß nicht, weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll. Weißt du, da sind schon wohl gezeichnete, so wie man die aus Animes kennt, aber manchmal gibt es diese 3D-artigen Figuren drin. Vor allem jedes Mal, wenn eine Maschine gezeigt wird.
Ja, das ist von dem Studio Project IG. Die haben unter anderem auch Psycho-Pass gemacht.
Ja.
Oder Haikyuu, das ist dieser Sport-Anime.
Jo, aber der sah nicht besser aus als der jetzt. Genau. Um mal dieses, also Terminator Zero.
Entschuldigung, ich wollte nicht das Wichtigste überspringen.
Also, um erstmal hier im Terminator Zero, so heißt er, ist die Serie, spielt halt in Japan, in der Welt von Terminator. Und unser Protagonist ist wohl jemand, der... Ich spoiler sehr viel. Also es geht wieder um diese Zeitreise-Thematik. Da kommt jemand aus der Zukunft, aus der dystopischen Zukunft, um jemanden vor einem in der Zukunft zurückgereisten Terminator, also diese Maschine, zu verteidigen. Ganz normale Prämisse aus einem guten alten Terminator, nur diesmal in Japan. Und wir sind kurz vor dem jüngsten Gericht. Ne, so ist das ja häufig. Jüngste Gericht findet ja im dritten Teil von Terminator statt.
Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie der Tag heißt.
Ja, Judgment Day oder Judgment wie man den nennt. Jüngste Gericht, genau. Ja,
wo hier die KI alles übernimmt.
Genau. Und hier nochmal speziell, denn Japan geht ein bisschen anders mit dem Vorfall um. Aber da um jetzt... Oder soll ich das vorwegnehmen? Soll ich mal die gesamte Staffel spoilern? Weil, ich sag mal so, man sieht nichts Neues, außer dass der diesmal im Anime-Style Leute zerdrückt. Okay. Und das ist auch ordentlich brutal.
Leute, es gibt einen Spoiler, ja. Ihr könnt einfach ein bisschen weiterspringen. Ich war in letzter Zeit mit den Zeitkapitelmarkern, weil das extrem anstrengend ist, wenn wir mal so viel besprechen. Aber vielleicht schaffe ich es ja diesmal. Ansonsten springt einfach mal so 5 Minuten weiter.
Ja, wenn ich so lange überhaupt brauche. War vielleicht. Also, unsere Protagonisten sind halt drei Kids von einem Mann. Und dieser Mann hat sehr wenig Zeit für die Kinder, hat deswegen so eine Bedienstete. Und denn dieser Mann ist einfach der Erfinder einer künstlichen Intelligenz. Natürlich.
Natürlich.
Und diese künstliche Intelligenz, damit musste er immer reden. Der kommt da in so einen Raum rein, wo nichts ist, außer die künstliche Intelligenz, und er redet damit. Muss er immer mitreden, damit, weil er dient wohl so als so ein Bollwerk, Schutz vom jüngsten Gericht zu bekommen. Indem er der künstlichen Intelligenz weiß macht, dass die Menschen dass die Schutz verdient haben, die Menschen.
Okay.
Also musst du die ganze Zeit erklären. Gleichzeitig hat er keine Zeit für seine Kinder. Glücklicherweise ist das Aufpassmädchen nicht nur ein Aufpassmädchen, sondern fucking KI. Ist nämlich, das Aufpassmädchen ist auch ein Terminator.
Okay.
Auch ein Roboter. Die zurückreist, will eigentlich verhindern, dass er mit dieser KI redet. Denn die KI macht, dass Japan vor dem jüngsten Gericht verschont wird, aber Japan unter der Kontrolle von so einer Robotergesellschaft, die von dieser KI gesteuert wird. So, und der Terminator kommt halt von Skynet, also der Terminator-Geschichte, und möchte diese KI zerstören, damit Japan zerstört wird im jüngsten Gericht.
Also beide wollen die KI zerstören, weil die KI, die er vor dem jüngsten Gericht schützen sollte, macht das auch, aber nicht so wie gewünscht.
Ja, genau.
Skynet ist einfach nur pissed, dass die Japan überhaupt nicht zerstört wurde, und die andere ist pissed, dass die jetzt in einer Roboterdiktatur leben müssen.
Genau.
Okay.
Genau. Ja, diese Roboterdiktatur wird, also ist ziemlich schnell einfach Skynet 2. Die leben da genau wie. Ja, und gleichzeitig gibt's halt Aufpassmädchen findet heraus, ein KI ist, und die Kids müssen irgendwie auch überleben, weil stellt sich wohl heraus, dass der Kind vom Vater irgendwie verwandt ist und in Wahrheit der Opa vom Vater ist, weil der Vater zurückgereist ist. Deswegen wusste der, dass, also es wird wirklich kompliziert, und am Anfang wird ja noch nichts gesagt, und es ist eigentlich so, hä? Wollt ihr mich verarschen? Wie dumm kompliziert ist denn das denn bitte jetzt? Und ganz am Schluss wird's klar, also wo sie dann hinwollen. Es wird eine runde Geschichte, und das ist das Faszinierendste an diesem Anime, dass der so komplett konträr aller Logik ist und ganz am Schluss irgendwie doch glatt gebügelt und passend zu sein. Und du kannst so ein bisschen nachvollziehen, okay, cool. Aber wenn du durchblickst, dann weißt du, wohin es geht. Also ab dem Zeitpunkt, wo du so einen gewissen Durchblick hast, ist alles stringent in diese Richtung. Es ist okay, aber ist kein, also jetzt nicht, jetzt kann ich spoilern, es ist kein Blick wert. Wer der größte Terminator-Fan ist, guckt da gerne mal rein, kriegt auch gutes Potenzial für das Großvater-Paradoxon hoch 10. Und hat Spaß mit Anime-Charakteren, die ordentlich saften, weil die Roboter dann doch relativ, ja, ruppig sind.
Mhm.
Also, Terminator Zero zu nehmen wie Terminator 3 oder Dark Fate oder so. Also, es ist ein Eintrag im Universum, aber es ist nicht unbedingt ein Eintrag, den man gesehen haben muss.
Alles klar. Wollte ich mir angucken, aber wandert wahrscheinlich auf meine Liste, wenn ich mal nichts Besseres zu tun habe, was nie vorkommt. Ja.
Den kannst du wirklich erstmal auf einer anderen Liste packen. Also, den kann man so ein bisschen verschieben.
Gut.
Okay, einen habe ich noch gesehen.
Ja.
Einen habe ich noch gesehen. Nicht ganz, weil da bin ich heute mit angefangen. Warte, das ist falsch. Oh, ja, warte, da erinnere ich mich dran. Ich habe gerade gesehen, was ich mir aufgeschrieben habe. Twilight of the Warriors Walled In. Wir sollten uns den mal merken, den will ich nämlich nur sehen, den Film. Twilight of the Warriors Walled In.
Twilight.
Das ist so ein Kung-Fu-Film mit so, auch wieder mit so einem Gebäude, und Ich habe dir mal den Trailer dazu geschickt.
Ja, stimmt. Yeah.
Der schaute ja Hammer aus. Ich habe das einfach gerade noch mal gesehen. Denn ich wollte nicht Twilight of the Warriors World Insel, sondern Twilight. Punkt. Nein. Twilight of the Gods. Zum
Abendbrot. Ja.
Nee. Twilight of the Gods. Das ist wieder Netflix. Eine Animationsserie von Netflix. Die sieht vom Stil eigentlich ganz cool aus. So ein bisschen wie die Wolfsmädchen, da von Apple. Habe ich ja, als erstes
sehr,
gedacht.
Sehr entsättigt. Also, was heißt
ja, relativ leicht gezeichnet. Keine großen Konturen da drin. Und dann startet das, kommt das Intro und die ist ab 18 die Serie. Ne?
Okay.
Schon ein bisschen härter. Sehr hart. Und ich sehe produziert von Zack Snyder. Bei der Idee von Zack Snyder. Und ich gucke das und es ist literally Rebel Moon. In halt dieser, wie heißt das, in so einer Wikinger-Valhalla-Götterwelt. Es geht um eine Frau Sigrid. Sigrid, ja. Die eine krasse Kämpferin ist und die wohl ein Halbriese ist, deswegen normal groß. Die ist liiert, mehr oder weniger, oder die will einen mächtigen Krieger, Wikinger-Dude heiraten. Einfach ein Kerl. Und sie will zur Hochzeit, das ist alles erste Folge, keine Angst, zur Hochzeit geht sie zurück zu ihrer Insel, der Riesen. Und sie ist halt die Kleinste da, weil sie Halbriese, ne, ist kein so groß wie ihre Mutter, also klein.
Ja.
Und will da mehr oder weniger die Hochzeitszeremonie feiern. Dann wird geheiratet, doch dann kommt Thor Odinson und sagt, ey, ich suche Loki. Und weißt, also wenn du ein bisschen da in der nordischen Lore kennst, Loki ist auch wohl Halbriese.
Ja.
Und Loki hat Scheiße gebaut, Thor ist wütend auf Loki und sagt sich deswegen, ja, ich bringe jetzt alle Riesen um. Dann killt der alle Riesen, relativ saftig, wirklich brutal, ne, also da, wenn die Leute vom Blitz getroffen wären, dann wären die halt getroffen, sind dann so blau und dann blasen die sich auf und platzen und überall sind Gedärme und ich weiß auch nicht, was das soll.
Okay.
Und dann ist wirklich sie, also dann ist sie alle tot, die Kinder werden umgebracht, alle werden abgeschlachtet. Nur sie überlebt und ihr Mann, also die, die ihn heiraten möchte, Heirat ist ja mehr oder weniger unterbrochen worden von Thor. Und sie schwört, sie will Thor umbringen. Mir scheiße, also ihr scheißegal, was da los ist. Hauptsache der Ragnarok startet und Thor stirbt. Und sammelt dafür 5 spezielle Kämpfer. Und dann hat die halt wirklich es fucking, ab da beginnt einfach Rebel Moon 2.
Okay.
Es ist wirklich 1:1 Rebel Moon. Selbst der Anfang ist gleich, denn die sagen, die Riesen sagen irgendwie so, ja, die Götter sind wohl nicht zufrieden mit dieser Liierung, aber fick die Götter. Und es ist wirklich so eine 16 Jahre bist du alt oder das hat so ein feuchter Traum von dir, weil die Dialoge sind so dämlich. Die sind wirklich so strunzendumm. Alles ist so überbrutal und jedes Mal, wenn die nicht wissen, was sie erzählen wollen, dann wird halt gefickt. Es ist. Es ist eine dumme Serie.
Ja, Sechster. Da dachte sich halt, hold my beer, da, also aus meiner Idee kann ich ja noch viel mehr rausholen. Die verkaufe ich einfach doppelt an Netflix.
Es ist wirklich zweimal Rebel Moon, so bis jetzt. Ich habe die noch nicht ganz durch. Diese Verbindung mit den Göttern macht schon Laune. Also siehst du so ein bisschen Thor und Odin und ja, Odin noch nicht. Odin ist noch so zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, habe ich Odin noch nicht gesehen. Thor ist halt ein Arsch. Loki ist ein hinterhältiger Arsch. Aber Loki ist mehr oder weniger jetzt auf der Seite von unserer Protagonistin. Und wie heißt sie? Freya?
wie heißt die Göttin, die...
Freya, ja.
Freya. Es gibt einen Dialog, der erst einmal, wo Freya auftaucht und mit Loki spricht. Der ist so... Also, der ist so dämlich. Am Anfang ist das so ein bisschen... Ja, wir erzählen halt so die Geschichte, damit wir wissen, Freya, wie die zu Odin steht in dem Fall und Thor und Loki findet ja auch alle Kacke.
Ja.
Und Freya anscheinend auch. Und dann gibt's einen so cringigen, also es sind nicht viele Dialogzeilen, gibt's einen so cringigen Dialog. Ja, so, ja, wir müssen irgendwie anstoßen und ach Gott. Dann spricht, also die sprechen die ganze Zeit so ein bisschen geschwollen, die Götter, ne? Wir müssen anstoßen. Ja, aber ich stoß an mit Muttermilch von Freya. Und dann fragt Loki, ja, ist es deine Milch? Und er sagt, ja, klar, nur die Besten, um Kriegsbeil zu starten. Und dann so, dann sind wir jetzt Busenbrüder. Was ist los mit euch? Seid ihr komplett bescheuert? Naja, es ist, ich komme nicht drauf klar. Ich habe mich so kaputt gelacht heute. Es ist teilweise so gut,
weil es so schlecht ist.
Ja, nur die Dialoge. Nur die Dialoge sind dämlich. Der macht halt wieder diesen extremen Epos auf, was man Zack Snyder, du kannst halt alles zu Zack Snyder sagen. Ich finde aber witzig, dass der immer, egal welche Geschichte erzählt, die ist halt irgendwie ganz zum Schluss mega episch. Und das ist halt eine Göttergeschichte, die muss natürlich mega episch sein. Aber der Soundtrack ist gut. Also, den mal komplett abgenommen. Der Soundtrack ist sehr gut. Bis jetzt, was ich so gehört habe, gefällt mir sehr gut. Sonst ist das, wie gesagt, der wahrgewordene Fiebertraum von so ein 16-, 18-jährigen Edgelord, der jetzt in seiner Metal-Phase ist und Blut und Brüste und krasse Äxte und Männer, die 20 Köpfe größer sind als normale Menschen. Oh, ja, kannst dir vorstellen. Es ist es ist der wahrgewordene Fiebertraum von den... Ja.
Zack Snyder hat schon immer auf wenig Haut gestanden. Viel Haut.
Ja, genau, viel Haut, Blut, Gedärme, brutal, Äxte, harte Kerle. Ja, genau das.
Sehr gut. Wobei,
ja, eine harte Protagonistin, also... Es ist literally wirklich Rebel Moon.
Götterdämmerung oder Twilight of the Gods.
Genau. Ja, Twilight of the Gods, so kenne ich den. Ich weiß nicht, Götterdämmerung heißt der im Deutschen?
Sag mir Google.
Scheiße. Ja, ich habe ihn unter Twilight of the Gods gefunden. Kann gut sein. Könnte ich noch mal weiter gucken. Wie gesagt, ich bin noch nicht sehr weit. Ich bin jetzt bei Folge 4.
Wie lange gehen die Folgen?
30 Minuten und die letzte 40. Also okay. Lang wie eine gute Acolyte-Folge.
Okay.
Ja, also das finde ich ja hier bei Herr der Ringe schon ein ganzes Stück besser. Da dauern die Folgen momentan eine Stunde noch was.
Immerhin. Wo muss das Geld ausgegeben werden?
Ja. Ich habe bei Rings of Power trotzdem das Gefühl, dass teilweise Szenen weggeschnitten sind. Bisschen gestreckt wurde. Ein bisschen gekürzt wurde.
Naja, werden wir nächste Woche drüber sprechen.
Genau, genau.
Gut, sind wir durch. Oder hast du noch was? Ich
dachte, gibt's 8 Folgen bei
Twilight?
Ich habe mich gerade gewundert hier. Ich bin auf Amazon gegangen. Kann man schon Folge 10? Ach komm, ich habe keine Ahnung. Ja, alles gut. Alles gut. Ich glaube, 8 Folgen gibt es bei Rings of Power und wir sind jetzt bei der 7. meine ich. Boah, lass mich nicht lügen. Da sprechen wir aber nächste Woche drüber.
Ja, sehr gut. Gut, das soll es gewesen sein für diese Woche. Ihr wisst, wie der Hase läuft. Ihr könnt gerne bei uns auf der Webseite vorbeischauen, www.medienkneipe.de. Da könnt ihr alle unsere Social-Media-Sachen sehen, alle Folgen nochmal sehen und auch einen netten Kommentar schreiben, wie gesagt, über Social Media oder über ein Bewertungsportal, wo ihr uns auch sehr gerne eine nette Sternebewertung geben könnt. Ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei, wenn wir über Wings of Power sprechen und natürlich alle anderen tollen Sachen, die wir so gesehen haben. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Bis dahin und tschüssi.
Tschüss.